gekocht, gewalzt, veredelt.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Gekocht, gewalzt, veredelt, dem Podcast rund um das Thema Stahl. In dieser Folge spreche ich mit unseren Gästen über Innovationen. Wo kommen sie her? Welchen Wert haben sie für Unternehmen und den Wirtschaftsstandort Deutschland? Und wie viel Innovation braucht ein Unternehmen? Wir hinterfragen, wie Bildung und Wirtschaft eine Innovationslandschaft fördern und nutzen können und welche Rolle die Politik dabei spielt. Ich spreche heute mit drei Menschen, die sich täglich mit der Weiterentwicklung des Heute beschäftigen und sich mit einem, das haben wir immer so gemacht, nicht zufrieden geben. Ich freue mich sehr, Professor Dr. Jutta Lommatzsch begrüßen zu dürfen. Sie lehrt an der Hochschule Ruhr-West in Mülheim an der Ruhr allgemeines und spezielles Wirtschaftsrecht und verantwortet als Dekanin Forschung und Lehre des Fachbereichs Wirtschaft. Auch begrüßen darf ich meine beiden Kollegen, Nils Lohmeier und Dr. Matthias Weinberg. Nils Lohmeier leitet den Bereich Innovation bei ThyssenKrupp Steel, durch seine Position schon prädestiniert für unsere aktuelle Folge. Dr. Matthias Weinberg verantwortet den Bereich Kompetenzzenter Metallurgie und damit Innovation mit weitreichenden Folgen für die Stahlherstellung und ihre Transformation. Mein Name ist Christine Launert. Ich bin Pressesprecherin bei ThyssenKrupp Steel. Schön, dass ihr dabei seid.
Gekocht, gewalzt, veredelt.
Frau Professor Lommatzsch, bevor wir einsteigen, Sie verantworten Forschung und Lehre an Ihrer Hochschule. Was bedeutet das?
Ja, Forschung und Lehre sind die Kernbereiche einer Hochschule und machen ganz viel Freude und sind vor allen Dingen verzahnt. Wir setzen in der Lehre auch unsere Forschungsergebnisse ein und wir forschen Sachen, die wir dann in der Lehre auch weiter aktiv betreiben. Forschung und Lehre sind sehr, sehr wichtig, denn Bildung ist die Grundlage für alle weiteren beruflichen Tätigkeiten. Und wir glauben, dass wir an unserer Hochschule einen großen Beitrag leisten können.
Da komme ich doch gleich zu Ihnen, Herr Lohmeier. Sie leiten den Bereich Innovation. Was passiert denn bei Ihnen und was machen Ihre Mitarbeitenden?
Bei uns passiert sehr vieles. Die Produktentwicklung für den Stahlbereich, die Anwendungstechnik, also wie wird der Stahl verarbeitet bei unseren Kunden, wie wird geschweißt, gefügt, geklebt als Beispiel, aber auch zwei große Dienstleistungsbereiche, nämlich die Chemie und die Werkstoffprüfung sind im Bereich Innovation. Wir halten die Produktion am Laufen vom Erz bis zum fertigen Keul in chemischen Prozessen, aber auch in der Werkstoffprüfung. Und last but not least ist das gesamte Thema Patentschutz und Patentanwälte auch im Funktionsbereich Innovation.
Herr Dr. Weinberg, was hat ein Kompetenzzentrum Metallurgie mit Innovation zu tun? Und wie innovativ kann Metallurgie sein?
Das ist eine sehr gute Frage, was das mit Innovation zu tun hat. Eigentlich kommt die Innovationsbestrebung tatsächlich von auswärts. Seit über 500 Jahren sind wir systematisch dabei, die Kohlenstoffmetallurgie weiterzuentwickeln. Da haben wir eine hervorragende Präzision in Steuerung und Kontrolle der Prozesse mittlerweile erlangt, aber wir haben leider all unsere Prozesse auf Kohlenstoff basiert entwickelt. Und weil wir jetzt keinen Kohlendioxid mehr mit unseren Prozessen emittieren wollen, sind wir gezwungen, alles auf Wasserstoff umzustellen. Und das ist natürlich ein signifikanter Paradigmenwechsel, der sich daraus ergibt. Das heißt, im Grunde ist das, was wir machen, mal eben 500 Jahre metallurgische Entwicklung neu aufrollen.
Vielen Dank. Damit sind wir schon mittendrin in unserem Thema Innovationen. Damit komme ich schon zu unserer ersten Frage. Wie sieht denn die derzeitige Innovationslandschaft der deutschen Marktwirtschaft überhaupt aus?
Also ich denke, insgesamt muss man das auf jeden Fall positiv sehen. Die Innovation ist in Deutschland ein ganz treibender Faktor für unsere Wirtschaft. Das war so und das ist auch immer so noch, wobei sich die Randbedingungen natürlich ein wenig geändert haben. Wo man meines Erachtens noch dran arbeiten muss, ist, dass Innovationen noch sehr, sehr viel von großen Unternehmen ausgehen. Deutschland aber ja auch geprägt ist durch den Mittelstand und im Mittelstand einfach noch zu wenig Innovation ist. Die Bundesregierung bemüht sich ja, auch den Mittelstand mit reinzuholen durch Förderprogramme und auch durch eine Zukunftsstrategie, was auf jeden Fall förderlich ist. Das Zweite, was ich wichtig finde, ist, oder nicht nur ich wichtig finde, die Innovationslandschaft ist auch branchenspezifisch geprägt. geprägt. Das heißt, die Branchen sind unterschiedlich innovativ. Und da ist es aber einfach wichtig, noch viel mehr Branchen mit ins Boot zu holen. Beispielsweise die Pharmaindustrie, ja, oder auch die Stahlindustrie sind natürlich führend in der Innovation. Aber es gibt einfach, wenn man an der Hochschule arbeitet, nicht nur die beiden Zweige, sondern noch viel mehr. Und da kann sich noch deutlich mehr positiv entwickeln, wenn eben auch entsprechend gefördert wird. Beispielsweise durch Steuervergünstigungen, durch günstige Kreditbedingungen oder solch sonstige Förderungen auch des Mittelstands.
Dann kommen wir mal von der Makro- in die Mikroökonomie. Wie wichtig ist denn Innovation überhaupt für Wirtschaftswachstum und auch eben für die Wirtschaft, um selber wachsen zu können?
Da würde ich vielleicht mal einsteigen. Wenn ich das jetzt hier erstmal für uns auf den Stahl beziehe, dann haben wir Gott sei Dank hier mitten im Ruhrgebiet eine sehr lebendige Forschungslandschaft. Ich bin selber in diversen Beiräten von Forschungsinstituten und was ich sehr schätze, ist die industrielle Gemeinschaftsforschung, die auch vom Bundeswirtschaftsministerium intensiv gefördert wird. Und da gelingt es sehr gut, eine Kombination aus Großunternehmen und KMUs und Hochschulen zu vernetzen. Dieses Thema Vernetzen und ich würde sagen auch People-Business, Ideen, neue Innovationen entstehen ja nicht am grünen Schreibtisch, sondern durch Vernetzung und durch kreative, kluge Ideen, neugierige Köpfe. Und da haben wir, glaube ich, eine sehr lebendige Forschungslandschaft in Deutschland, aber auch im Ruhrgebiet.
Damit wären wir so ein bisschen bei dem Thema, wie funktioniert Innovation überhaupt? Man stellt sich immer den Entwickler, die Entwicklerin vor im Elfenbeinturm, fernab von der Realität. Ist das wirklich so oder bedarf es nicht viel mehr, auch wie Sie es gerade angesprochen haben, Herr Lohmeier, die Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen, verschiedener Bereiche, um überhaupt zu einer Innovation zu kommen?
Aus meiner Sicht unbedingt, aber ich denke, Matthias Weinberg kann gleich für die Prozesse noch mehr etwas sagen. Da ist die Vernetzung ja insbesondere mit Produktionsbetrieben sehr entscheidend. Bei mir, die Produktentwicklung ist vernetzt mit den Kunden, mit Forschungsinstituten, mit Hochschulen, intern mit der Produktion, mit der Planung. Also eigentlich ist es weniger eine Entwicklung alleine an einem grünen Schreibtisch, sondern eher Managen eines Entwicklungsteams. Das ist dann auch eine andere Herausforderung als das, was man häufig in der Hochschule lernt und gelernt bekommen hat. Wie können Hochschulen auf dieses dann auch besser vorbereiten?
Ich bin überzeugt, dass sich Hochschulen da schon sehr, sehr geändert haben, denn das ist genau unser Ansatz. Also ich selbst bin ja Juristin, habe klassisch die ganzen Fächer gelernt und von Vernetzung war wenig zu spüren und Interdisziplinarität gab es höchstens, dass man eben bürgerliches Recht und Strafrecht hatte. Das ist aber nicht sonderlich interdisziplinär. Und genau das hat sich ganz entscheidend geändert. Also beispielsweise ist ein Kennzeichen unserer Hochschule Ruhr-West, dass alle Studiengänge interdisziplinär sind. Das heißt, alle technischen Studiengänge haben auch wirtschaftliche Elemente, denn es lohnt sich ja nicht, wenn man ein Produkt herstellen kann, die Prozesse kennt, aber es nicht wirtschaftlich an den Markt bringen kann. Und genauso umgekehrt haben unsere Wirtschaftsstudiengänge alle technische Elemente. Das heißt, wir haben das aufgenommen ins Studium und das ist uns total wichtig. Und so arbeiten auch unsere vier Fachbereiche ganz eng zusammen. Wir haben eine Matrixstruktur, das heißt, wir importieren und exportieren Module, um genau das zu gewährleisten, was Sie gerade gesagt haben, die Vernetzung. Und um auch zu gewährleisten, dass dann von Fachleuten auch die Lehre gemacht wird. Also wir stellen uns nicht hin und meinen, wir könnten jetzt Ingenieurwissen vermitteln, können wir nicht, sondern im Gegenteil, der Ingenieur kommt dann in einem Importmodul und unterrichtet. Also da sind wir viel, viel weiter als zur Zeit unseres Studiums.
Ja, vielleicht kann ich ein bisschen erzählen, wie das in den vergangenen 5,5 Jahren gelaufen ist. Thyssen ist da mit unter den ersten bei der Dekarbonisierung der Stahlherstellung spielen wir ganz vorne mit. Wie konnte das passieren? Ein eigentlich konservativ aufgestelltes Unternehmen hat auf einmal eine Herausforderung, das an die Unternehmung herangetragen wird, die nie da gewesen ist. Das nächste, was passieren muss, es müssen Leute da sein, die anfangen, dort Diskussionen zu führen. Wie könnte es gehen? Was geht nicht? Was geht? Wo sind Randbedingungen? Wo sind zwingende, ich nenne es mal einfach, Restriktionen einzuhalten? Wie sieht das aus mit der Wirtschaftlichkeit? In welchem Rahmen kann man eigentlich denken? Und da ist Interdisziplinarität ein riesen Ding. weil die Personalabteilung so erstaunt war, nach welchen Qualifikationen ich dieses erste Team, diesen Nukleus zusammengestellt habe, haben sie den treffenden Namen Ocean's 11 genommen für das Team. Nicht, dass da jetzt Fluchtwagenfahrer und Panzerknacker bei gewesen wären, aber es war sehr, sehr interdisziplinär. Und das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Neben der Interdisziplinarität muss man darauf achten, meiner Überzeugung nach, dass man Kommunikation hochhält. Daher sind in diesen Entwicklungsabteilungen, die ich da führe, Anwesenheitspflichten, die, ich nenne es mal einfach, aus der Norm ragen. Viele, viele, seit der Corona-Krise, viele, viele Kollegen pflegen in großem Umfang Homeoffice zu machen. Das funktioniert für die Innovation nur sehr, sehr beschränkt, weil die Innovation so funktioniert, dass ein Problembewusstsein in ein Kollektiv getragen wird. Es gibt ein Problem, das müssen wir lösen. Und dann fängt das Team an zu denken. Das Team weiß sehr gut, wer was kann und wer was nicht kann. Und dann gehen die auf denjenigen, der die beste Lösung offerieren kann, zu. Und dann gibt es eine Kaffeeküchendynamik, so nenne ich das. Da steht dann einer in der Kaffeeküche an der Kaffeemaschine und sagt zum anderen, der daneben steht, hör mal, da ist mir was Verrücktes eingefallen gestern Nacht. Das wäre ein Thema, da würde niemand einen Videocall führen. Das passiert wirklich per Zufall. Das heißt, diese gesteuerten Zufälle sind ganz, ganz wichtig. Am nächsten Tag steht dann nämlich der Kollege in der Kaffeeküche und sagt, so verrückt ist das gar nicht, ich habe auch drüber nachgedacht. Und dann ist die erste Idee, ein kleiner Nukleus, geboren und dann wird es ins Team getragen, dann wird die ausstrukturiert. Dann werden die K.O.s abgeklopft, dann werden Lösungen gesucht für Detailprobleme. Und so funktioniert eine Innovation. Und wenn dieses Team, und das macht das Ruhrgebiet so interessant für Innovationen, wenn das Team alleine nicht weiterkommt, was immer ruckzuck der Fall ist, das sind ja nur wenige Leute, die nicht über alle Fachgebiete komplett Bescheid wissen, die brauchen auch Hilfe. Und die Leute, die holen sich dann von auswärts Hilfe. Und dafür ist das Ruhrgebiet natürlich ein idealer Fischteich. Man hat in Schlagdistanz, ganz, ganz kurze Entfernungen, hat man wirklich Spezialisten für unglaubliche Details, die man sonst alleine nie ausgearbeitet bekommen würde. Und das ist eigentlich ein Erfolgsschlüssel für Innovation im Ruhrgebiet.
Ich würde schon noch mal eben ergänzen wollen. Ich glaube, extrem wichtig für eine erfolgreiche Innovation und Entwicklung, die dann auch hinterher ein Business wird, ist ein Team zusammenzustellen, was sich in seinen Fähigkeiten ergänzt. Bei Kreativität kann man nicht anerziehen. Es gibt aber, ich nenne die immer die Trüffelschweine, die sind so kreativ, die sprühen vor Ideen, sind aber häufig nicht die richtigen, die Idee dann hinterher bis zum Ende umzusetzen. Also da braucht man eigentlich den Umsetzer im Team. Und ich glaube, diese Mischung aus unterschiedlichen Fähigkeiten, die bestimmt den Erfolg einer Innovation, die macht es aber auch so spannend, weil man mit so vielen verschiedenen Leuten im Team zusammenarbeiten kann.
Aber ich glaube, genau das muss man eben auch erkennen und auch schon früh den Menschen vermitteln. Es ist ja so, dass die einzelnen Disziplinen ja auch sogar einzelne Sprachen haben und man sich ja am Anfang ein bisschen schwer tut in interdisziplinären Teams, weil man den anderen gar nicht richtig versteht. Der spricht ganz anders, der nimmt plötzlich nur Excel-Tabellen und schreibt nichts auf und man muss sich erstmal dran gewöhnen. Das ist aber auch eben eine Aufgabe der vorgelagerten Bildung schon, dass man einfach zeigt, dass die Ergänzung so wichtig ist, dass Innovation nicht nur die Innovation des Produktes ist, sondern auch die Innovation der Arbeitsweise. Denn dieses ganze enge Zusammenarbeiten und was interdisziplinär ist und noch jemanden dazu holen, die eigenen Grenzen erkennen. Das ist ja auch ein Fortschritt. Auch das ist eine Innovation. Die Zusammensetzung der Teams, das Zusammenarbeiten. Und das versuchen wir auch schon im Vorfeld an der Hochschule zu vermitteln.
Also zwei ganz wichtige Grundlagen. Einmal, dass sich auch die Forschung, die Innovationstätigkeit selber weiterentwickelt und weiterentwickelt hat. Und das Zweite ist, über den Tellerrand hinauszuschauen, nicht alles selber können zu müssen und wirklich in einem großen Team zusammenzuarbeiten. Sie hatten es gerade schon angesprochen, Herr Weinberg, das Ruhrgebiet ist eigentlich ein idealer Standort dafür. Wie einfach ist es denn überhaupt, über den eigenen Tellerrand hinauszugehen und zu sagen, hier haben wir eine Kompetenz, die fehlt diesem Team, die müssen wir uns dazu holen? Und ist das Ruhrgebiet wirklich so prädestiniert dafür?
Ja, für mich ist eigentlich das Ruhrgebiet ein idealer Nukleus, weil es auf einer sehr, sehr kleinen Fläche eine Unzahl an wirklich technisch hochversierten Instituten, Hochschulen, Spezialisten, kleine Mittelständler. Sie finden hier innerhalb von 100, 200 Kilometern im Umkreis einen Spezialist für wirklich alles. Die exotischsten Fragestellungen kriegen Sie hier beantwortet. Und da sind wir ganz klar Nutznießer auch der mittlerweile für mich auch erkennbaren Skills, die die Hochschule den Absolventen, den Jungen vermittelt. Das heißt, da eine, ich nenne es mal einfach Kommunikationskultur zu pflegen, die nicht, wie es früher gerne der Fall war, wirklich fachbezogen im eigenen Karree ein Spezialist sein, das zählt heute bei den jungen Leuten weniger als früher. Das ist tatsächlich so, dass ich dort aufgrund meines Alters eine Entwicklung beobachte, die sehr, sehr positiv ist und eine Innovation wirklich befördern kann. Da ist eine Kommunikationsbereitschaft auch über die Grenzen hinweg schon aus dem universitären Umfeld, ich will nicht sagen anerzogen, aber kultiviert.
Frau Professor Lommatsch, beobachten Sie das an der Hochschule auch? Ihr Einzugsgebiet umfasst viele Studierenden aus dem Ruhrgebiet oder auch von weiter weg?
Nein, unser Einzugsgebiet ist in der Tat lokal. Wir sind eine Hochschule für das Ruhrgebiet, also der Großteil der Studierenden kommt aus dem Ruhrgebiet. Und die Studierendenschaft ist sehr, sehr divers. Das stellt uns vor Herausforderungen. Wir haben sehr viele Studierende der First Generation, für die eine Hochschule wirklich erstmal auch gelernt werden muss. Wir haben sehr, sehr viele Nationalitäten, die auch unterschiedliche Hintergründe haben. Aber wir sehen das als Chance. Es ist teilweise nicht einfach. Man muss sagen, was die erste Schwierigkeit schon ist, ist, wir unterrichten in Deutsch. Und das beherrscht halt nicht jeder so, dass man auch hinterher einen akademischen Abschluss in deutscher Sprache erteilen kann. Machen dann aber Zusatzprogramme und sagen einfach, jeder soll die Chance bekommen. Und wir nutzen das eben auch da, diese diversen Interessen einzuholen. Und wenn man das nutzt und es schafft, die Studierenden zu begeistern, dann kann man auch innovativ was auf die Beine stellen.
Zu meiner Zeit haben wenigstens die Partys einen wieder an die Uni gebracht. Genau, vielleicht fehlt das heute. Zu den Innovationen. Innovationen sind ja jetzt auch kein Selbstzweck. Also wir sind zwar alles kreative Menschen, aber wir bringen ja keine Innovation an den Markt, weil es uns so viel Spaß macht. Innovationen sind ja auch nicht ganz risikoarm und auch nicht ganz günstig. Welchen Vorteil hat ein Unternehmen? Stärkt es die Widerstandsfähigkeit? Stärkt es die Marktfähigkeit? Wie sehen Sie das?
Vielleicht erstmal als Erklärung, wenn man sich die F&E-Projekte in der Produktentwicklung bei uns anschaut, dann machen wir einen etwas kleineren Teil in der Grundlage, dann aber häufig mit Hochschulen zusammen als verlängerte Werksbank. Wir machen Vorentwicklungen und wir machen dann einen Start einer echten Produktentwicklung. Und eine Produktentwicklung starten wir nur, wenn ein Businessplan dahinter steht. Der Businessplan kommt über den Kunden und den Vertrieb und unser eigenes Produktmanagement dann an uns in der Innovation. Und da wir eben auch begrenzte Entwicklungskapazitäten haben, priorisieren wir anhand des Nutzens, den wir uns vorstellen. Das kommt dann nicht immer eins zu eins. Das ist die Natur einer Innovation und einer Entwicklung. Aber die Vorauswahl, mit welcher Produktentwicklung wir uns beschäftigen, die kommt immer aus dem Business Case heraus. Und wir prüfen auch hinterher ab, inwieweit wir diese Prämissen des Plans dann auch in den Folgejahren erreicht haben.
Ja, vielleicht kann ich ein bisschen was zur Prozessentwicklung sagen, wie sich das dort verhält. Es sind in der Prozessentwicklung schon seit Jahren, seit Dekaden sind es drei ganz klassische Treiber, die immer wieder Entwicklungen in Gang setzen. Das sind entweder Probleme mit der Umwelt, im Moment ein Riesenthema wegen CO2-armem Stahl. Dann sind es häufig Probleme tatsächlich mit den Kosten, dass Prozesse nicht mehr kompetitiv sind, dass die Kosten einem weglaufen, dass man die nicht mehr wirtschaftlich führen kann. Ist auch ein ganz, ganz beliebter Treiber. Oder aber Probleme mit der Qualität. Dass Prozesse so schwierig zu kontrollieren sind, dass die Schwankungsbreite der normalen Prozessergebnisse tatsächlich eine Auswirkung auf die Produktqualität hat. Das sind die ganz, ganz klassischen Treiber zur Prozessentwicklung. Für Prozesse haben wir aktuell natürlich dort, wenn man mal aufzeichnen will, wie es jetzt aktuell sortiert wird. Es gibt ja unheimlich viele Prozessoptimierungen, die in der Vergangenheit eben einfach daran gescheitert sind, dass sie kostentechnisch keine Verbesserung brachten. Und jetzt haben wir natürlich eine Situation, wo eine Tonne CO2 zu emittieren den Erwerb eines Emissionsrechts benötigt. Und das wiederum verdreht natürlich die gesamte ursprüngliche Bewertung der Prozessverbesserung. Auf einmal habe ich eine Zusatzwährung, CO2, die muss ich mit einpreisen und muss dann nochmal sämtliche Prozessverbesserungen, die in den vergangenen Dekaden als Emissionsrechte noch preisgünstig waren, die Verbesserungen, die damals verworfen worden sind, müssen heute neu bewertet werden. Und zwar vor einem noch anderen Hintergrund, nicht nur einfach die direkten Emissionen zählen, sondern es zählt auch noch eine sogenannte Lifecycle Analysis. Das heißt also, es werden sämtliche mit dieser Prozessveränderung einhergehenden CO2-Emissionen in der gesamten Fertigungskette betrachtet. Brauche ich weniger Erz, dann muss ich natürlich auch weniger Erz verschiffen, weniger Erz transportieren, weniger im Bergbau gewinnen, weniger aufbereiten. Solche Ketten, die betrachten wir mittlerweile und benutzen das dann als Richtschnur für die Güte einer Prozessveränderung.
Ja, ich möchte auch gerne noch was ergänzen. Also Innovation war ja jahrelang getrieben, insbesondere durch die finanzielle Betrachtung. Innovation wird gemacht, damit am Ende letztendlich mehr Gewinn stand, um es etwas vereinfacht auszudrücken. Und unsere Welt hat sich aber ja nun extrem verändert. Also insbesondere durch den Krieg, durch den Ukraine-Krieg sind einfach Innovationen erforderlich im Bereich der erneuerbaren Energien, weil wir halt gesehen haben, dass Energie kein endloses Gut ist, was wir aus Russland beziehen können und fertig ist es, sondern wir müssen uns umstellen. Und das Zweite ist, dass der Klimawandel ja nun schon lange läuft, aber viel, viel mehr ins Bewusstsein der Leute gekommen ist. Also gerade heute konnte man hören, aktuell die Erderwärmung hat im ganzen letzten Jahr 1,5 Grad überschritten. Das heißt noch nicht, dass das Ziel aus Paris verfehlt werden kann, weil man es dann doch etwas langfristig betrachtet, aber es heißt einfach, es ist 5 vor 12. Und damit ist die ganze Innovation ja eben nicht mehr nur getrieben durchs Geld, sondern wirklich, wie Sie das gesagt haben, durch die CO2-Reduktionen, die absolut erforderlich sind und auch erforderlich sind, wenn sie eben nicht ganz so wirtschaftlich sind, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Und man muss einfach Förderprogramme aufsetzen, was aber natürlich auch nicht ganz einfach ist, weil wir vorher die Corona-Krise hatten, wo man ja auch unendlich viele Förderprogramme gemacht hat und am Ende dann eben merken musste, das ganze Geld, was man quasi in den Umlauf gebracht hat und immer weitergebracht hat, ist eben auch nicht endlos, sondern die Schuldenbremse steht im Grundgesetz und muss einfach auch beachtet werden.
Sie haben den Fokus jetzt sehr international gesetzt und da sehen wir uns ja auch als Unternehmen, das im Ruhrgebiet zwar tätig ist und viele Standorte im Ruhrgebiet hat, aber im internationalen Wettbewerb steht mit internationalen Kunden. International gesehen haben Unternehmen ganz unterschiedliche Herausforderungen. Das schließt Energieversorgung und andere Bepreisungen. Sie sprachen es an, Herr Weinberg, die CO2-Zertifikate ein. Wie wichtig ist denn auch die Förderung überhaupt von Forschung und Entwicklungen in der deutschen Wirtschaft?
Die Frage ist im Grunde ganz, ganz einfach zu beantworten. Wenn ich die Folgen, die wir hier in unserer Zivilisation über technisch und technische Hilfsmittel, wenn wir über die Folgen nachdenken in Richtung CO2. CO2 ist Wohlstand, CO2 ist natürlich ein Lebensstandard, der sehr, sehr viel Energie verbraucht, den wir hier pflegen. Und wenn wir die Folgen kontrollieren wollen, wenn wir die eindämmen wollen, wenn wir die beherrschen wollen, dann geht es ohne Technik nicht. Und die Technik von gestern wird uns dabei nicht helfen, sondern wir brauchen Technik für morgen. Und dass die nicht vom Himmel fällt und dass man das auch keinen einzelnen Unternehmen aufbürden sollte, die Last einer technologisch gestalteten Zukunft, einer umgestalteten Zukunft alleine zu schultern, das ist für mich eigentlich selbstverständlich, dass Klimawandel genauso wie Innovation eine gesellschaftliche Aufgabe ist und daher sollten wir uns nicht scheuen, da Subventionsmittel für freizuschaufeln. Und auch mal die Frage zu stellen, in welcher Relation das zu unserem gesamten Wohlstand und der Zukunft unserer Kinder steht.
Der internationale Wettbewerb, der ist wichtig. Man muss einfach auch sehen, dass bei uns die Arbeitskräfte teuer sind. Wir am Ende auch qualitativ hochwertige Produkte haben. Die Energiekosten sind relativ hoch und auch die Steuern sind in Deutschland relativ hoch. Und damit wir verhindern, dass wir eben die ganze Produktion ins Ausland verlagern, wo möglicherweise dann sogar menschenunwürdige Bedingungen sind, ist es wichtig, dass einfach gefördert wird. Denn Unternehmen kann nicht alleine Forschung und Entwicklung stemmen bei den Rahmenbedingungen, die Unternehmen ansonsten in Deutschland haben. Es geht einfach nicht.
Vielleicht auch noch mal eine Ergänzung, weil ich das in vielen Förderprogrammen sehe. Die Vernetzung wird dadurch auch gefördert. Es ist nicht nur immer die reinen Finanzen, sondern die Mischung aus kleinen mittelständischen Unternehmen, Hochschulen, Forschungsinstituten, Großunternehmen, die dann in einem öffentlich geförderten Entwicklungs- und Forschungsprojekt zusammenarbeiten. Und das ist dann auch manchmal ein Raum, der einfach geboten wird über die diversen Forschungskooperationen, in denen dann Player zusammenkommen, die normalerweise vielleicht nicht zusammenkommen würden. Deutschland hat nicht viele Rohstoffe. Deutschland hängt von der Bildung, hängt von der Entwicklung neuer Prozesse und neuer Produkte elementar ab. Und da eine Anschubfinanzierung in Geld, aber auch Vernetzung zu schaffen, ist überlebensnotwendig.
Jetzt wollen wir auch mal auf die innovativen Prozesse eingehen. Wir haben jetzt schon ganz oft drüber gesprochen, aber haben sie noch nicht ganz durchleuchtet. Deswegen, Stahlindustrie verursacht heute unheimlich viel CO2. Herr Dr. Weinberg, Sie sprachen es an, das wollen wir reduzieren. Da gibt es innovative Ansätze, die Prozesse komplett umzustricken. Wie genau sieht das aus und wie genau ist man denn da hingekommen?
Oh, schwierige Frage. Jetzt muss ich ja schon sofort fragen, wie viel Zeit haben wir? Ich will es trotzdem versuchen, kurz zu machen. Eigentlich ist die Lösung des Kernproblems der Stahlherstellung vergleichsweise einfach. Aber nichts in der Technik, in der großindustriellen technischen Anwendung ist so einfach, wie es scheint. Am Hochofen entwickeln wir bereits seit mehreren hundert Jahren. Und was wir da jetzt haben, ist natürlich ein wirklich ausgefeiltes Formel-1-Aggregat, was Hochleistung liefert. Und jetzt müssen wir unsere Hochleistungsindustrie mit einem Aggregat beglücken, das das Gleiche mit Wasserstoff macht. Aber bis vor 10 Jahren wurde Wasserstoff faktisch nur im Labor angewandt. Und da gehen dann die Probleme gehen dann da im Detail los. Wasserstoff reagiert anders. Es ist ein winzig kleines Molekül, findet überall Lücken und Wege und Fugen, um sich zu bewegen. Und dann treten Reaktionen auf in Substanzen, die wir heute üblicherweise mit Kohlenstoff behandeln, die wir noch nicht kennen. All das muss erforscht werden, muss ausgearbeitet werden, muss optimiert werden. Und muss dann zu einer industriellen Anwendungsreife, die unseren Ansprüchen und unserem Hunger nach Rohstoffen tatsächlich gerecht wird, muss das weiterentwickelt werden.
Die gesamte Stahlproduktion, die, wie Sie sagen, schon so lange Tradition hat, umzukrempeln, erfordert ja nicht nur Innovationsgeist, sondern erfordert vor allem auch Mut. Man muss ja erstmal auch anbringen, wir können auch alles ganz anders machen. Wie ist Ihr Team damit umgegangen?
Das ist eine sehr schöne Frage. Da brauchen Sie erstmal die passenden Charaktere für. Wenn Sie da jemanden haben, der am liebsten immer alles macht wie immer, dann ist der da falsch. Das heißt also, Sie brauchen wirklich Leute mit einem sehr, sehr offenen Mindset, die wirklich Lust haben, etwas zu verändern, die richtigen Fragen stellen, die neugierig sind. Wenn Sie ein solches Team zusammenkriegen, dann entwickelt sich da eine sehr, sehr hohe Eigendynamik. Oft ist es so gewesen in den vergangenen 5 Jahren, dass ich tatsächlich spät abends, wenn ich nach Hause gefahren bin, den einen oder anderen jungen Familienvater an seine Familie erinnern musste. Ich sage, fahr mal nach Hause, guck mal nach Frau und Kinder. Und das sind natürlich Dynamiken, die man sich da in so einem Entwicklungstrupp wünscht. Dass wirklich die Leute Ideen wälzen und mit Herzblut dabei sind und tatsächlich am Wochenende weiterdenken oft ist es mir passiert, dass ich am Freitag mit einem Ingenieurteam ein Problem diskutiert habe und am Montag kamen die an und sagten, na, wir haben da nochmal nachgedacht, uns ist das und das eingefallen. Ich sage, wie uns? Ja, wir waren ein paar Bier trinken und dann haben wir aber... Und so eine Dynamik ist natürlich toll für so ein Entwicklungsteam. Wenn sie da einmal Blut geleckt haben, mit so einem Entwicklerteam an einer Sache zu arbeiten, die sich wirklich mit Hochdruck in der Umsetzung befindet, dann ist das eine Eigendynamik, die wirklich beeindruckend sein kann.
Vielleicht noch ergänzt von mir, ich sage intern immer Hunger nach Erfolg haben und sich nicht von Rückschlägen ermutigen lassen. Also in einer Innovation klappt das nie nach Plan, sondern man kommt um eine Ecke herum und plötzlich funktioniert ein Produkt oder ein Prozess oder ein Teilprozess, den man sich überlegt hat. Da funktioniert das nicht so, wie es vielleicht vorher auf dem Papier im Labormaßstab erprobt wurde. Funktioniert dann plötzlich nicht in der Skalierung auf eine Industrieanlage beim Prozess oder eben beim Produkt. Und dann darf man nicht locker lassen, sondern man möchte das Thema, was sein eigenes ist oder ihr eigenes, am Ende zum Erfolg bringen.
Ja, ich glaube auch, dass das Bewusstsein ganz wichtig ist, dass man hier in einem Team mitarbeitet, wo man wirklich was bewegen kann. Also wenn man die Nachrichten anmacht, ist ja doch vieles ganz schön erschreckend, was man da alles sieht, habe ich ja eben schon mal aufgezählt, will ich jetzt auch nicht wiederholen. Wenn man aber an einem Projekt mitarbeiten kann, grünen Stahl zu entwickeln, der wirklich extrem dazu beiträgt, dass das CO2 ja weltweit, wenn es gut vermarktet wird, reduziert wird, das ist ja ein tolles Projekt. Und wenn dann die verschiedenen Charaktere zusammenkommen, eben Menschen, die einfach beißen von Natur aus, bis sie das Ziel haben, oder Menschen, die wirklich was bewegen möchten, Frauen, Männer, verschiedene Nationalitäten, dann ist diese Dynamik da, die dann auch wirklich zum Erfolg führen kann. Denn das ist ja kein örtliches Problem, der grüne Stahl oder der dreckige Stahl, sondern das ist ein Problem, was unsere ganze Welt betrifft. Und wenn man da mitwirken kann, ist das doch eine tolle Aufgabe und es ist einfach super, weil man wirklich was bewirkt.
Zu welchem Zeitpunkt muss man auch beschließen, ab jetzt brauchen wir auch einen Partner. Ab jetzt ist das Projekt so weit fortgeschritten, wir können Kooperationen machen, vielleicht können wir auch als Wissensgeber agieren. Ab wann macht es Sinn, wirklich Partner auch an Bord zu holen?
Schöne Frage. Ich glaube, das ist immer bei jedem Projekt, ob nun in einem Unternehmen oder anderswo, die schwierigste Aufgabe, dass das Team sich selbstständig meldet, wenn es nicht mehr alleine zurechtkommen, wenn es eine Abweichung gibt, weil wir natürlich alle doch ein Stück weit geprägt sind, Erfolge auch für die eigene Sache zu vermarkten. Und eine quasi Abweichung im Terminplan oder in den Zielen, die man erreicht, nicht so gerne von einem Team in die Außenwelt abgegeben wird. Und ich glaube, das ist auch eine Veränderung dann gegenüber früher, wo sehr hierarchisch auch in Unternehmen geführt worden ist, das funktioniert in der Entwicklung eigentlich überhaupt nicht, weil das ist der Tod nicht nur der Kreativität, sondern das ist auch der Tod, rechtzeitig genau das, was Sie gerade gesagt haben, ein Team zu verstärken, vielleicht auch anders aufzustellen, Unterstützung zu holen, intern oder extern, zum richtigen Zeitpunkt, ist entscheidend Offenheit.
Abschließend möchte ich doch noch mal den Blick in die Zukunft werfen. Denn wir arbeiten gerade an sehr großen Innovationen. Herr Lohmeier, bei Ihnen wird täglich an Produktinnovationen gearbeitet. Und dennoch, was braucht denn die deutsche Stahlindustrie, um auch langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben? Welche Technologien sind unbedingt notwendig? Welche Technologien sind denkbar? Ein Blick in die Glaskugel.
Oh, da könnte man auch jetzt wieder lange antworten auf diese Frage. Ich versuche mal so ein paar Punkte herauszuarbeiten, die wichtig sind. Ich glaube immer verlässliche Rahmenbedingungen. Eine Produktentwicklung dauert Jahre. Von der ersten Idee zum Start der Produktentwicklung bis dann vom Labormaßstab dann die ersten Versuche auf den Anlagen gemacht werden, es dann beim Kunden durchgesetzt wird und freigeprüft wird. Da sind locker in der Automobilindustrie mehrere Jahre vorbei. Und wenn dann im Laufe dieser Zeit Rahmenbedingungen geändert werden, ob nun über einen Gesetzgeber oder über andere Einflussfaktoren, dann wird der ursprüngliche Businessplan vielleicht in Frage gestellt. Dann hat man ein tolles Produkt, aber es ist nicht mehr erfolgreich auf dem Markt. Das ist so für mich so ein erster Punkt. Also Verlässlichkeit in den Prämissen, mit denen die Stahlindustrie Entwicklung treibt. Das gilt für die Prozessseite, denke ich, ganz genauso. Könnte man jetzt sagen, Strompreise und so, ist bekannt. Also verlässliche Rahmenbedingungen. Zweiter Punkt ist, wir hatten über das Thema Förderung und Forschungslandschaft am Anfang gesprochen. Unglücklich ist dann, wenn eine Förderung plötzlich verändert wird. Ich mache mal ein Beispiel, ist gar nicht Stahlindustrie. Wenn man freitags verkündet, dass montags die Förderung für E-Fahrzeuge ausläuft.
Ach, das wollte ich doch sagen, das Beispiel noch. Weil das wirklich so schön plastisch ist.
Ja, also man kann immer geteilter Meinung zu Subventionen sein, aber wenn man es von heute auf morgen plötzlich alles verändert, dann ist es natürlich extrem negativ für eine Entwicklungsperspektive und hat uns natürlich am Ende auch getroffen, weil wir Stähle für die Energiewende und auch für die Elektromobilität entwickeln. Und wenn dann eben durch so eine überraschende politische Entscheidung quasi der ursprüngliche Businessplan wieder in Frage gestellt wird, dann hat das auch Auswirkungen auf die Priorisierung von Produktentwicklung.
Ich kann mich nur anschließen, dass in der Tat der Gesetzgeber gefordert ist. Ich glaube, wir haben hier sehr deutlich herausgestellt, wie wichtig Interdisziplinarität ist, damit überhaupt die ganzen Innovationen auch erfolgreich sein können. Aber das Beispiel Elektromobilität oder auch das Gebäudeenergiegesetz oder kurz Heizungsgesetz zeigt einfach, dass da keine Verlässlichkeit gegeben ist und da Produkte entwickelt werden, die dann plötzlich nicht mehr vermarktet werden können, wo in der ganzen Lieferkette sehr, sehr viele Benachteiligte sind. Und das ist extrem wichtig, dass auch die Gesetzgebung nicht plötzlich, wie Sie so schön sagten, übers Wochenende eben in Ihrem Beispiel da rausgeschossen wird, sondern da tatsächlich auch wieder alle Disziplinen einbezogen werden und nicht andauernd es zu Änderungen kommt, sondern zu durchdachten Änderungen. Und da wird einfach jetzt nochmal eine juristische Anmerkung viel zu wenig genutzt, dass man eben Gesetze auch langsam und gut ändern kann. Und wenn man was sonst machen möchte, kann man es durch eine Verordnung machen. Aber im Moment werden Gesetze rausgeschossen, die einfach nicht gut sind.
Wir haben jetzt viel davon gesprochen, dass Innovationen die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens stärken, auch bezogen auf die Stahlindustrie. Warum ist es jetzt aber so wichtig, dass die Stahlindustrie am Standort Deutschland bleibt?
Ein paar Beispiele für Produkte, die ohne Stahl nicht funktionieren. Alles für die Energiewende. Transformatoren, E-Motoren in Autos sind Elektrobleche, also Stahl. Und wollen wir tatsächlich uns wie in anderen Produkten vollkommen abhängig machen von vielleicht auch autokratischen Regimen im Ausland oder wollen wir das in Europa und in Deutschland halten? Es gibt sehr, sehr viele Anwendungen von Stahl. Ein Beispiel war eben die Energiewende, ich könnte Haushaltsgeräte, natürlich das Thema Auto nehmen, was ohne Stahl nicht funktioniert. Und deswegen halten wir es für extrem wichtig, dass eben auch die Förderzusagen kommen für die deutsche und europäische Stahlindustrie, die grüne Transformation zu bewerkstelligen, weil ansonsten das Vormaterial für all diese Produkte nicht aus Europa kommen wird.
Ich glaube, das ist eine sehr gute Zusammenfassung, dass wir hier natürlich als Hightech-Land und exportorientiertes Land natürlich auf einen Basiswerkstoff wie Stahl angewiesen sind, ist völlig selbstverständlich. Ich glaube aber, dass uns allen miteinander tatsächlich der Blick für den Wert des Stahls verloren gegangen ist. Und deshalb sage ich gerne, insbesondere wenn wir Besuchergruppen mit wenig stahlaffinen Besuchern haben, bitte machen Sie das Experiment. Schauen Sie, wo immer Sie sind, einfach mal um sich herum. Denken sich alles aus Stahl weg. Im gleichen Moment wird man feststellen, dass man dann bei jeder Zivilisation in der Wildnis, im besten Fall in einer Dschungelcamp-Atmosphäre wieder wach wird. Zivilisation ist stahlbasiert. Das ist einer der ältesten Werkstoffe, die die Zivilisation nutzt und die haben wir bis zum Hightech perfektioniert und das sollten wir nicht aufgeben. Wer die Wurzel der industriellen Wertschöpfung abschneidet, und das ist nun mal der Stahl, der riskiert natürlich auch die ganzen Ketten, die dahinter liegen, zu verlieren. Und dessen muss man sich bewusst sein.
Wirtschaft und Lehre brauchen also Neugier und Forschergeist. Motivierende Aussichten für die Next Generation Steel. Vielen Dank an unsere Gäste für den interessanten Austausch. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, abonniert Gekocht, Gewalzt, Veredelt gerne auf Apple, Spotify oder einer anderen Podcast-Plattform. Und lasst uns auch gerne Feedback da. Zum Beispiel via Mail an stahl-podcast@thyssenkrupp.com. Ich freue mich auf weitere spannende Stahlthemen mit euch.
Gekocht, Gewalzt, Veredelt.